Natürlich hatte der Kongress einen starken Impuls in Richtung Restauration. Es war natürlich bis zum gewissen Grad ein Rollback der französischen Revolution und aller Änderungen danach. Aber man würde dem Kongress jetzt völlig Unrecht tun, wenn man ihn rein auf diese Komponente reduzieren wollte. Man war natürlich realistisch genug, dass man in vielen Punkten, vielleicht auch in vielen entscheidenden Punkten, die Entwicklungen nicht mehr zurückdrehen konnte. Man muss natürlich nüchtern sagen, dass die Verhältnisse des Alten Reiches, wie es bis 1803 bestanden hat, nicht in vielen Punkten untragbar geworden waren. Nicht diese Zersplitterung in Dutzende Territorien, oft kleinster Ausdehnung. Da gab es keine gemeinsame Rechtsordnung, nicht die Kompetenz, noch die Gerichtsbarkeit etc. war derart zersplittert, nicht, dass man von 100 Kilometer Strecke vielleicht drei verschiedene Rechtssysteme hatte.
Der einzige Bereich jedoch, in dem dieser Rollback gelang, war die katholische Kirche. Sie war zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch ein realer politischer Faktor mit eigener Armee und ausgedehnten Ländereien bis nach Südfrankreich. Mit der Französischen Revolution jedoch war ein Prozess der Säkularisierung in Gang gekommen. Die gewachsene Allianz zwischen Thron und Altar wurde grundsätzlich in Frage gestellt.
Die Französische Revolution, aber auch schon die Zeit davor, nicht mit den aufgeklärten absolutistischen Regimen, hatte ja begonnen, auch die kirchlichen Verhältnisse grundlegend umzukrempeln. Nicht, man hat begonnen, massiv einzugreifen in die jahrhundertealten Kirchenstrukturen, in die über Jahrhunderte existierenden auch Klosterlandschaften Europas. Also Strukturen, die in 1000 Jahren gewachsen sind, sind hier an ein Ende gekommen.
Der katholischen Kirche war es daher ein zentrales Anliegen, ihre eigenen Pfründe beim Kongress zu sichern. Das gelang ihr in Form der Wiederherstellung des Kirchenstaates in Mittelitalien.
Der alte Kirchenstaat war natürlich wesentlich mehr als das, was wir heute kennen als diesen Kleinstaat Vatikan, sondern es war ein Staat, der fast ganz Mittelitalien umfasst hat, der vom Po im Norden reichte bis an die Grenzen des Königreiches Neapel im Süden, ist so halt ungefähr die Gegend von Monte Cassino. Nicht, also es war ein mittelgroßer Staat hier im Zentrum der italienischen Halbinsel, die praktisch den Papst als Landesfürsten hatte. Er war gleichsam König in seinem Territorium, hatte also die volle Aufgaben eines Staatsoberhauptes.
Dass dieser Staat beim Wiener Kongress als einziges geistliches Territorium überhaupt wiederhergestellt wurde, ist vor allem das Verdienst des päpstlichen Gesandten Ercole Consalvi, des, so Kleber, wohl geschicktesten Diplomaten, den die Kirchengeschichte je hervorgebracht hat. Consalvi verstand es, durch Besuche bei den europäischen Königshäusern bereits im Vorfeld des Wiener Kongresses die Weichen zur Wiederherstellung des Kirchenstaates zu stellen. Zugute kamen der katholischen Kirche außerdem die Eifersüchteleien der europäischen Mächte. So kam etwa Russland, Preußen und England die Errichtung des Kirchenstaates sehr entgegen, da sie so den Zugriff Österreichs auf Italien verhindern konnte. So erfreulich der neue, alte Kirchenstaat aus Sicht der damaligen katholischen Kirche gewesen sei, so sehr müsse man ihm heute mit Skepsis begegnen, sagt Kleber.
Diese Rolle des Papstes als weltlicher Herrscher, nicht nur im symbolischen Bereich, wie wir das heute kennen, sondern im realpolitischen Bereich, war natürlich eine sehr ambivalente Situation. Was man sich damit eingebrockt hatte, war ein halbes Jahrhundert großer Polarisierungen in Italien. Diese Auseinandersetzungen hätte man sich vielleicht sparen können, nicht, wenn man schon am Wiener Kongress eine ähnlich kluge Lösung gefunden hätte, wie erst dann im 20. Jahrhundert, 1929 mit den Lateranverträgen, nicht, dass man diese Souveränität des Papstes auf einen symbolischen und überschaubaren Bereich hier zurückschraubt und ihm letztlich nur die geistlichen Aufgaben belässt, nicht, und er sich diesen Aufgaben hätte auch zur Gänze widmen können.
Stattdessen habe sich der Kirchenstaat in der Folge zu einem regelrechten Polizeistaat unter päpstlicher Führung entwickelt, der jene gezielt unterdrückte, die sich für mehr bürgerliche Rechte einsetzten. Mit bescheidenem Erfolg, wie die bürgerlichen Aufstände zeigen, die bereits 1817 auch den Kirchenstaat ereilten. Dabei hätte es durchaus Alternativen gegeben. Denn die katholische Kirche war am Wiener Kongress nicht nur durch Ercole Consalvi vertreten, sondern auch in Person des Konstanzer Generalvikars Ignaz Heinrich von Wessenberg. Als Vertreter einer aufgeklärten katholischen Position hatte Wessenberg dem Kongress Pläne zur Errichtung einer eigenen deutschen, länderübergreifenden Nationalkirche vorgelegt. Pläne, die im Widerstreit auch der politischen Partikularinteressen untergingen, die aber durchaus als Vorläufer der heutigen deutschen katholischen Kirchenstrukturen gelten können. Der Untergang des Kirchenstaats 1870 ließ die katholische Kirche für über 50 Jahre auch vom diplomatischen Parkett verschwinden. Erst die Lateranverträge von 1929 machten sie laut Kliber wieder salonfähig, als Friedensmacht, die der Vatikan auch heute noch sei.
Die fast volle Wiederherstellung des Kirchenstaates war vielleicht ein Danaer-Geschenk des Wiener Kongresses. Es war langfristig nicht zu halten und es hat Polarisierungen über Jahrzehnte hervorgebracht, die nicht nötig gewesen wären, und hat fast ein Jahrhundert eine Rolle verhindert, die der Heilige Stuhl erst wieder im 20. Jahrhundert einnehmen konnte.